Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Reisen durch Schweden. Da haben wir im Elchkuss-Podcast und auch auf unserem Blog ja schon die unterschiedlichsten Arten und Weisen beschrieben. Mit dem Auto durch Schweden oder mit dem Zug. Schweden entdecken mit dem Fahrrad, auch da gab es schon eine ganz eigene Folge. Oder auch sitzend im Kanu oder Kajak. Zu allem gab es bereits mindestens eine Episode, oft auch schon mehr. Aber eine Form des Reisens, des Unterwegsseins, habe ich dabei stets ein wenig übergangen. Warum das so gekommen ist, weiß ich gar nicht so ganz genau. Dabei handelt es sich um die, ja, ich würde mal sagen, um die ursprünglichste Form des Reisens. Die Rede ist vom Wandern. Schweden ist mit seiner vielfältigen, mit seiner endlosen Natur ja ein besonders empfehlenswertes Reiseziel für alle, die gerne zu Fuß unterwegs sind. Und eine Frau war bereits richtig viel wandernd in Schweden unterwegs und sie ist heute hier im Elchkuss-Podcast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Hey, willkommen, Sonja Klimisch.
Hey, Jo.
Ja, Sonja, du hast ein Wanderbuch über Wanderrouten an der Höger Küste, an der Hohen Küste geschrieben, welches im Konrad Stein Verlag erschienen ist. Das habe ich hier auch vor mir liegen oder hier gerade in der Hand. Über diesen ganz besonderen Landstrich an der schwedischen Ostküste, da werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Aber du bist auch entlang des Gröna Bandet im schwedischen Fjell viele, viele Kilometer gewandert. Und du warst auch andernorts in Schweden unterwegs, immer zu Fuß. Bald wird auch ein weiteres Buch mit 27 Wanderungen in Schweden, die besonders empfehlenswert sind, im Droste Verlag erscheinen. Was sind es 27 Wanderungen, das ist richtig, oder?
Das sind 30.
30,
tatsächlich. 30. Du hast das nämlich, also ich war jetzt auch kurz verwirrt, genau. 27 sind in Höger Küsten, in dem kleinen Wanderführer und 30 Wanderungen in Schweden im Droste Verlag, okay. Entschuldige.
Okay, wenn man das hier schon mal zusammenzählt, das sind das schon 57 Wanderungen und das sind noch lange nicht alle, die du gewandert bist. Das heißt, man sieht schon, du bist wirklich viel unterwegs. Das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Zugleich bist du aber keine Profi-Wanderin, wie beispielsweise Katrin Heckmann alias Fräulein Draußen, die ja auch schon mal hier im Podcast zu Besuch war. Was arbeitest du in deinem Brotjob und wie kannst du diesen Job und das viele Wandern, das ja wirklich auch genau, viele, viele Tage in Anspruch nimmt, wie kannst du das unter einen Hut bringen?
So im Alltag arbeite ich in einer Landesbehörde im Land Schleswig-Holstein. Und beschäftige mich da hauptsächlich mit Naturschutzfragestellungen. Ja, und da ist es in der Tat oft ziemlich schwierig, noch so große Wanderprojekte unterzubringen. Daher ist es ganz oft so, dass ich einfach, ja, ich nutze im Prinzip fast meinen gesamten Urlaub, um irgendwie in Schweden oder manchmal auch in Norwegen unterwegs zu sein mit Rucksack und Zelt. Und genau, dann versuche ich also immer möglichst viel Urlaub zusammenzukratzen, um möglichst große Zeiträume zu haben, weil ich eben auch gerne hoch in den Norden fahre. Und da ist es dann schon schön, wenn man eben auch Zeit am Stück hat und nicht irgendwie nach anderthalb Wochen wieder zu Hause am Schreibtisch sein muss. Und im Jahr 22, als ich die besonders lange Wanderung, die du schon erwähnt hast, gemacht habe, also Gröna Bandet, da hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, 6 Monate ein Sabbatical zu machen. Also das ist ja so, dass man vorher sein normales Pensum arbeitet, aber ein bisschen weniger Geld ausbezahlt bekommt. Und dafür hat man dann eben eine Freistellungsphase, die man in der Regel selbst wählen kann, wie lang die sein soll. Und ich war halt 6 Monate komplett aus der Arbeit raus und bin quasi die ganze Zeit nur gereist, immer kurz zu Hause, Friends and Family so ein bisschen. Und zwischendurch war ich genau an der schwedischen Ostküste, also der Region Höger Küsten. Dann hatte ich ganz viel Geld zusammengekratzt, um 2 Wochen gut auf Island sein zu können. Und genau anschließend habe ich diese sehr lange Wanderung gemacht, die 2,5 Monate in Anspruch genommen hat.
Ja, da werden wir auf jeden Fall noch da ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen, auf dieses grüne Bandet im schwedischen Fjell, was das überhaupt genau ist. 2,5 Monate, sagst du, warst du da unterwegs. Ich kann mir vorstellen, wenn man da einmal 6 Monate so eine Auszeit genommen hat, dann ist die Lust wahrscheinlich groß, gleich die nächste zu nehmen, oder?
Ja, bei mir sehr groß, weil ich finde meine Arbeit sehr wichtig, die ich mache. So Naturschutzthemen liegen mir schon sehr am Herzen und ich würde immer sagen, das ist auch schon ein Stück weit meine Berufung und ja, ich stehe da auch dazu und bin da eigentlich auch so mit Leib und Seele dabei, aber auf der anderen Seite bin ich gar nicht so der Büromensch und gerade in der Behörde ist es ja nun de facto so, dass man eigentlich die meiste Zeit im Büro sitzt und dafür bin ich eigentlich so von meiner Grundkonstitution gar nicht gemacht. Also ich bin einfach gern unterwegs und gerade so zu Fuß oder so. Ich könnte immer eher 8 Stunden wandern als 8 Stunden stillsitzen. Ja, und deshalb, also fällt es mir ohnehin nicht immer leicht, aber genau, also nach der langen Auszeit war es wirklich doch sehr mühsam, sich wieder an die super langen Büroarbeitstage zu gewöhnen. Da kann man sich zuerst, also zumindest ich konnte mich halt zuerst gar nicht so richtig wieder 8 Stunden auf Arbeit am Computer richtig konzentrieren. Man ist dann einfach viel frische Luft gewöhnt und hat ja sich auch irgendwie so ganz andere Tagesabläufe. Ne? Da eigentlich würde man ja noch vielleicht im Zelt sitzen und sich sein Frühstück zubereiten oder man ist gerade dabei, das Zelt abzubauen oder die Schuhe zuzuschnüren oder so und in der Zeit soll man dann schon am besten die ersten 5 E-Mails geschrieben haben oder so. Ja, das fiel mir auf jeden Fall schwer, mich da wieder einzugewöhnen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut, ja, kommen wir mal auf Schweden zu sprechen. Schweden ist ein riesiges Land, 2000 Kilometer von Nord nach Süd und daher auch kaum eigentlich pauschal zu fassen. Wandern kann man an so vielen verschiedenen Orten. Es gibt Küsten, es gibt Schären, es gibt Moore, es gibt tiefe Wälder, Wanderwege rund um Seen und an Flüssen entlang. Dann gibt es natürlich das Fjell. Es ist wirklich unglaublich vielfältig. Ich wage es dennoch, die Frage zu stellen, auch wenn sie wahrscheinlich so pauschal gar nicht beantwortet werden kann. Was macht Schweden für dich zu so einem reizvollen Wanderland?
Ja, auf jeden Fall, wie du es am Eingangs eben auch schon gesagt hast, dass es einfach eine wirklich großartige Natur ist. Und ohne jetzt hier irgendwie Deutschland-Bashing betreiben zu wollen, aber es ist einfach, also gerade je weiter man in den Norden von Schweden kommt, das, also jetzt ein bisschen pauschal ausgedrückt, desto dünner ist das Land ja besiedelt und desto einfach größer ist die Natur. Und bei meinen ersten Wanderungen beispielsweise habe ich mich immer komplett verlaufen, da hatte ich halt nur so Papierkarten dabei. Und konnte einfach die ganze Dimension gar nicht fassen. Ich bin vielleicht, keine Ahnung, ein paar hundert Meter gegangen und hätte so aus meinem mitteleuropäischen Verständnis gedacht, so jetzt muss ja hier bald mal die Abzweigung kommen. Aber in Schweden hat man ja früher zumindest auf diese 1:100.000er Karten gehabt. Und dann hätte ich eigentlich erstmal vielleicht 20 Kilometer gehen müssen, bevor der Abzweig kam, so. Und überhaupt diese Dimension dieser Landschaft zu erfassen, das ist gar nicht so einfach. Aber das macht halt auch irgendwie den Reiz aus. Also diese Natur und diese Größe wenig beeinflusster Landschaften, die man dort findet. Und was für mich auch ein super wichtiger Faktor ist, ist eben das Allemannsred und die Möglichkeit, dass man mit seinem Zelt fast überall. Und gerade je weiter man nach Norden kommt, desto einfacher wird es eigentlich, schöne Zeltplätze zu finden. Und dass man mit seinem Zelt eigentlich überall übernachten darf. Und das ist halt für mich so toll, weil ich bin eigentlich gerade so in das Wetter, also so in den Sommermonaten, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, lebe ich eigentlich lieber im Zelt als jetzt in befestigten Unterkünften. Und ich finde das halt super schön, einfach irgendwo hinzugehen, da ist dann toller See oder so, mit so ein bisschen Kiefernwald drumherum und ich darf da einfach mein Zelt aufbauen. Und im Fjell ist das natürlich noch viel besser, weil da gibt's dann ja eigentlich kaum irgendwelche Beschränkungen. Da kann man es dann völlig vergessen. Da sind keine Siedlungen, zu denen man Abstände einhalten müsste. Und in Schweden darf man ja auch in den allermeisten Naturschutzgebieten und Nationalparks, zumindest ganz weit im Norden, dann auch zelten. Oder man kennt halt dann die Beschränkungen für einzelne Gebiete. Aber sofern man da sicher ist, aha, da gibt es keine Beschränkungen, darf man ja sein Zelt aufbauen. Und dann kann man sich halt die fantastischsten Zeltplätze an Seen, an Bergen, irgendwo suchen, wo einen niemals jemand vermuten würde, und kann da einfach ganz für sich, ja, einfach sein und die Natur genießen. Und das ist für mich tatsächlich auch ein wichtiger Faktor, also weil das liebe ich einfach. Und das ist ja sicher auch berechtigterweise, aber halt nicht überall möglich. Und für mich ist das echt ein wichtiger Punkt.
Gibt es so eine bestimmte Lieblingsregion zum Wandern, die du in Schweden hast?
Ja, also ich liebe wirklich den Norden. Je weiter nördlich, desto besser. Also gerne nördlich vom Polarkreis oder um den Polarkreis rum. Einfach, weil man da diese großartigen Fjellregionen hat, diese Gebirge, diese großartige weite Landschaft. Im Norden, in den großen Fjellregionen, wo man einfach Berge, Seen, Wälder, einsame Landschaften hat. Da bin ich persönlich am liebsten unterwegs. Aber ich muss sagen, dass fast jede Region in Schweden, wo ich war, hat ihren eigenen Reiz. Und man kann wirklich, wie du es auch eingangs gesagt hast, überall gut wandern. Und inzwischen gibt es fast in jedem Gebiet wirklich auch diese extrem Weitwanderwege. Also du kannst eigentlich fast in jede Region in Schweden fahren und da ist so ein ausgeschilderter Weitwanderweg und du kannst praktisch durch ein ganzes Län oder durch eine ganze Region einfach wandern.
Kommen wir mal vielleicht zu einer Region, die habe ich ja eingangs schon erwähnt, die hohe Küste, Höger Küsten. Da hast du auch den Wanderführer Schwedische Ostküste, 27 Touren an der wilden und facettenreichen Höger Küsten geschrieben. Dieses kleine Bändchen ist im Konrad Stein Verlag erschienen. Ich habe es hier gerade vor mir und allein schon auf dem Cover, man sieht dort eben das ganz Typische auch für die Höger Küsten. Mehrere kleine Inseln, von Wasser durchzogen, bewaldet, aber auch hohe Inseln, das ist eben das Entscheidende. Es geht relativ schnell auch immer hoch. Und ja, in diesem Buch, da beschreibst du 27 Touren. Sind eher kürzere Touren für auch Familien mit Kind beispielsweise, aber auch anspruchsvollere Tagestouren, aber es sind immer Touren, die innerhalb eines Tages geschafft werden können. Die Wanderungen werden hier beschrieben und auch komplettiert mit Karten, mit einem Höhenprofil und vielen praktischen Tipps wie Hinweisen auf, keine Ahnung, rutschige Stellen, auf Rastmöglichkeiten und so weiter und so fort. Die Hohe Küste ist ein ganz besonderer Landstrich, gelegen ungefähr zwischen Härnösand im Süden und Örnsköldsvik im Norden und mit dem Nationalpark Skuldeskogen im Zentrum. Was macht für dich dieser Landstrich so reizvoll?
Du hast es eben schon ein bisschen erwähnt. Also ich finde eben auch besonders schön, ja, dieses Zusammenspiel aus Wasser, und man hat da eben sowohl die Küste als auch Seen, und dann ist das Ganze sehr felsig, eine, wie der Name schon sagt, hohe Küste. Und es gibt aber auch wirklich große Waldgebiete. Und so insgesamt ist das halt so eine unglaublich schöne Kombination. Und es wirkt sehr wild und urig. Und ist auch ein klein bisschen so eine Gegend, die immer ein bisschen den Eindruck macht, als wäre sie so ein bisschen leicht so in der Zeit zurückgeblieben, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Aber da gibt es halt wirklich außer so Hotspots wie dem Nationalpark oder dem Skuleberget kaum Tourismus. Es führt die große Straße durch, aber es ist wirklich eher so eine Region, die auch sehr unbekannt ist. Ich glaube, gerade in Deutschland würde ich denken, dass ziemlich wenig Menschen diese Region kennen. Und man kann da einfach unglaublich viel entdecken und machen, eben im Gegensatz zum Fjell, ohne jetzt gleich super weit irgendeine mehrtägige Wildnistour hardcore machen zu müssen, in Anführungsstrichen, sondern man kann halt einfach super schöne Erlebnisse haben und Touren machen, einfach auf relativ kurzen, überschaubaren Tagestouren oder eben auch über anspruchsvolleren Touren. Also man kann auch dort ohne Probleme Touren, die ich jetzt beschrieben habe, oder zusammen mit dem Höger Küstenläden oder dem Weltarfsläden. Oder es gibt dort auch in der Region noch mehrere andere, so ein bisschen weitere Wanderwege kombinieren und kann da auch nahezu unbegrenzt lange Touren draus kombinieren.
Ja, das ist gerade schon gesagt. Der Skyliskogen, der ist, glaube ich, wirklich durchaus sehr bekannt. Hier ist auch diese mächtige Schlucht, die Slottos, Skrevan. Aber es gibt eben andere Orte, wie zum Beispiel Nordingrå. Das ist so ein ganz, ganz malerischen Ort, ein bisschen südlich vom Skyliskogen. Hast du da für dich so einen Ort entdeckt, wo du sagst, oh, den hast du so ganz besonders ins Herz geschlossen? Wo du sagst, da warst du besonders gerne unterwegs?
Also man muss schon zugeben, dass der Nationalpark wirklich wunderschön ist und auch die, wie du gesagt hast, die Slottadalsgräbern, diese tiefe Schlucht, die ist super beeindruckend und man hat, wenn man halt oberhalb der Schlucht geht, da führt auch ein Wanderweg lang, auch wirklich unfassbar schöne Aussichten. Aber da muss man tatsächlich damit rechnen, dass es da in Anführungsstrichen ein bisschen voll ist, dass da viele andere Besucherinnen und Besucher unterwegs sind. Und man kann beispielsweise einfach auf der anderen Seite so einer kleinen Meeresbucht laufen. Da ist so eine kleine Halbinsel, die heißt Hümmelvik. Und dort kann man so einen ganz schönen, super urigen und wilden Wanderweg gehen, wo man echt so ein bisschen denkt, eigentlich hatte ich so das Gefühl, oh, hier ist irgendwie ein viel besseres Wildnisgefühl, so als auf der anderen Seite im Nationalpark, wo so diese relativ viel begangenen, ausgeschilderten Wege sind, sind da halt nur so ganz kleine Pfade, irgendwo guckte so ein Elchhintern zwischen den Bäumen hervor und überall so dicke Flechtenteppiche. Super schön, auch von dort hat man halt wunderschöne Aussichten. Man guckt da quasi über das Nationalparkgebiet dann rüber. Also das fand ich beispielsweise eine wirklich wunderschöne Wanderung. Und ein weiterer Ort, den ich wirklich unfassbar schön finde, ist, was auf dem Cover zu sehen ist. Ich würde sagen, das ist eine meiner Lieblingsaussichten. Das ist nämlich genau dort, wo du gesagt hast, Nordingrå. Das ist eine Burg, die nennt sich Rødklitten. Und also Burg ist jetzt völlig übertrieben. Also wie es in Skandinavien so ist, da war wahrscheinlich vor Urzeiten mal irgendwie eine Burg. Und man sieht mit ganz viel Fantasie vielleicht, dass da noch irgendwo mal eine Treppe oder eine Mauer war, aber mehr auch nicht. Aber man hat halt diese wunderbare Aussicht. Und das ist zum Beispiel so ein, ja, das ist einfach so ein Beispiel dafür, wahrscheinlich ist das halt so eine Art Binnensee inzwischen, aber dadurch, dass in dem Gebiet halt so eine starke Landhebung nacheiszeitlich stattfindet, werden auch immer neue Wasserflächen beispielsweise von der Bottensee abgeschnürt. Und das sind super spannende geologische Prozesse, aber es macht halt auch diese Ausblicke so einzigartig, weil man steht ständig so da und fragt sich, ist das jetzt eigentlich der See oder ist das schon die Küste? Sind das Inseln, die im, sozusagen im Meer liegen, in der Bottensee? Oder war da nicht eben noch irgendwie so ein, wo ist eigentlich der See? Ist der da auch irgendwo? Ist das vielleicht der See und gar keine Meeresbucht? Das ist halt schon super faszinierend, finde ich, und macht halt diese Aussichten an vielen Orten auch so sehr besonders und so völlig unvergleichlich. Halt nicht in Anführungsstrichen nur wie an der Küste, sondern halt noch so viel vielschichtiger.
Du hast es gerade schon erwähnt, genau, die skandinavische Landhebung, die hier in dieser Region, glaube ich, am stärksten, auch bis heute noch am stärksten ist, bis zu fast 300 Meter, glaube ich, wurde die Küste hier schon nach oben gehoben, nachdem die Gletscher verschwunden sind und bis heute, heute sind es nur noch ein paar wenige Millimeter pro Jahr, aber trotzdem verändert sich die Landschaft hier bis heute noch eben und wird, oder Gebiete sind jetzt plötzlich dann über Wasser, die vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten noch unter Wasser waren. Dadurch ist es aber auch begründet, dass es auch sehr, sehr hügelig ist. Auch die Inseln oder so sind oft sehr, sehr schnell, geht es durchaus ein paar hundert Meter in die Höhe. Wie ist es da so von der Kondition, von Erfahrung, von Können? Was muss man beim Wandern an der Höger Küsten mitbringen?
Man sollte immer bedenken, dass es in Schweden halt immer ein bisschen anders ist als in Deutschland, weil eben man oft auf Wanderwegen unterwegs ist, die einfach so durch die Landschaft führen. Also das sind nicht unbedingt angelegte Wanderwege oder große Forstwege oder so, sondern da sind oft einfach nur Markierungen und man läuft dann oftmals über blanken Fels an der Höger Küsten oder auch mal durch ein kleines Moor, dann wird es plötzlich sehr nass. Und gerade wenn es, wie du gesagt hast, es geht immer mal steil bergauf und bergab. Dafür muss man jetzt eigentlich im Normalfall nicht die super Kondition haben. Also in meinem Buch habe ich ziemlich oft beschrieben, dass es eigentlich ein Vorteil ist, weil man dadurch auch öfter mal stehen bleiben muss und dann immer wieder diese schönen Aussichten genießen kann. Und meistens will man ja nicht unbedingt da einen sportlichen, ja, irgendeinen Wettbewerb gewinnen, sondern es geht ja eigentlich mehr darum, die Landschaft zu genießen. Und dann ist das mit der Kondition kein Problem, wenn man sich Zeit nimmt. Aber man sollte wirklich darauf achten. Also meine Empfehlung wäre immer, wirklich gute Schuhe zu tragen und nicht mit so sehr zierlichen Turnschuhen oder sowas loszulaufen, sondern schon ordentlich festen Schuhen und immer damit zu rechnen, dass es wirklich überall extrem glatt auch sein kann. Oft werden ja in Schweden so Holzbohlenwege gebaut, um so nasse Bereiche wie so Moore oder sowas zu überbrücken. Und die sind echt total praktisch. Aber wenn man bei nassem Wetter unterwegs ist, können die halt auch unfassbar glitschig sein. Und man muss quasi immer damit rechnen, wenn steil bergauf geht und quasi so eine schon feuchte Bodenauflage da ist oder feuchter Fels oder eben feuchte Holzbohlen oder auch höher Küsten ganz fies so feuchte Wurzeln, so Baumwurzeln, können halt immer unfassbar glatt sein. Und da muss man, also es ist überhaupt nicht gefährlich, aber es ist gut, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und so ein bisschen drauf achtet und sich klar macht, okay, ich bin hier jetzt auch nicht mehr in Stockholm in der Innenstadt unterwegs, sondern hier ist es schon ganz schön wild. Und ja, es ist ganz gut, wenn ich drauf achte, dass ich mich halt nicht selbst in Gefahr bringe, dadurch, dass ich halt ein bisschen schon drauf achte, wie der Wegeverlauf ist und dann lieber vorsichtig und achtsam mich fortbewege. Aber eigentlich ist das kein Problem.
Also gutes Schuhwerk und am besten auch Schuhwerk, das nicht gleich, wo du nicht gleich die Feuchtigkeit hindurchdringen kannst oder wo vielleicht auch unten noch so ein bisschen ein besonderer Schutz ist, gerade wenn man im Moor unterwegs ist, dass man auch mal ein bisschen einsinken kann und nicht gleich nasse Füße bekommt, oder?
Ja, genau. Also dafür ist die Region Höga Küsten halt, wenn man sich eine Schwedenkarte ansieht, schon sehr weit im Norden. Und schon in einer Region, wo man wirklich sagen muss, da kann es schon richtig nass sein. Und nur weil es gerade steil bergauf geht, ist das gar kein Grund, dass es da irgendwie relativ trocken sein müsste. Also gerade in der Region kenne ich auch wirklich steile Anstiege, wo man ordentlich durchs Wasser läuft. Aber so in der Regel, wenn man auf den Wanderwegen sich bewegt, genau so kleine Moorquerungen oder so kann man aber immer haben. Oder dass einfach ein Seewasserstand ein bisschen höher steht und die angrenzenden Waldbereiche feucht sind. Genau, oder solche Dinge, also wasserdichte Schuhe oder zumindest, dass man sich darauf vorbereitet, dass es auch sehr feucht sein kann, finde ich persönlich immer sehr sinnvoll.
Jetzt gibt es ja entlang der schwedischen Wanderwege eigentlich fast überall solche Shelter, die so kleine Hütten. Meistens sind es Hütten, die an drei Wänden zu sind und auf einer Seite offen sind. Manchmal gibt es auch welche mit Türen, wo man quasi übernachten kann. Oft sind die auch schon vorbereitet mit Feuerholz und so weiter und so fort. Es gibt eine Feuerstelle. Und das habe ich beim Lesen eines Wanderführers entdeckt. Das fand ich sehr spannend. Bei einigen Routen entlang der Höger Küsten gibt es zum Teil sehr spektakuläre sogenannte Arknut-Shelter. Was hat es denn mit denen auf sich?
Das ist ein Projekt, was so ein bisschen als Architekturprojekt gestartet ist, wo Studierende halt diese besonderen Unterkünfte entworfen haben. Und da das jetzt schon über mehrere Jahre fortgeführt wurde, gibt es davon jetzt schon eine ganze Reihe. So im Prinzip im gesamten Bereich der Höger Küsten, vor allem grob gesagt in dem Bereich, wo auch der Höger Küstenläden verläuft. Genau, und die sind, genau, zum Teil sind die wirklich spektakulär und haben so richtig auch wunderschöne Ausblicke. Ob sie sich für eine Übernachtung eignen, ist, denke ich, sehr, sehr davon abhängig, was man so für seine Übernachtung bevorzugt. Also die sind dann wirklich sehr, sehr spartanisch. Also das sind oft wirklich nur sehr kleine Unterkünfte für maximal ein bis zwei Personen und auch nicht für wirklich schlechtes Wetter geeignet, weil Die allermeisten bekommt man nicht so 100% dicht, würde ich sagen. Also zumindest, wenn man Sturm und starken Regen hat, glaube ich, ist die Mehrzahl nicht gut geeignet. Aber zum Beispiel, wenn man bei schönem Wetter einfach irgendwo eine Nacht übernachten möchte, dann kann das durchaus gut sein. Und ansonsten gibt es im Bereich der Hüger Küsten tatsächlich auch ein paar richtige kleine Hütten, die man kostenlos nutzen kann. Die sind dann halt auch schon eher sehr einfach ausgestattet. Aber die haben dann eine kleine Küche und auch so kleine, ja, Betten gibt es im Nationalpark, außerhalb vom Nationalpark nicht viele, aber kann man natürlich auch nutzen, wenn man das möchte. Das habe ich in meinem Büchlein beispielsweise auch immer beschrieben, weil ich persönlich halt Mehrtagestouren immer sehr gerne mache, irgendwie mit Übernachtung. Und ansonsten, wenn man sein Zelt dabei hat, hat man natürlich noch viel mehr Möglichkeiten.
Und diese kleinen Hütten sind natürlich schon praktisch. Du sagst es gerade, wenn man das Zelt dabei hat, heißt das natürlich auch mehr Gepäck. Und wenn man dieses Gepäck eben sparen möchte, sind diese Hütten tatsächlich eine ganz, ganz gute Alternative. Wenn jemand die Hüger Küsten zum allerersten Mal besucht, der möchte oder sie möchte da wandern, welche Wanderung empfiehlst du ihm oder ihr? Ist da der Skydeskogen die erste Anlaufstelle oder sagst du, nee, lieber doch irgendwo, du hast vorhin schon so ein paar Routen gesagt, die vielleicht verlassener sind, einsamer sind, aber genauso schön. Was würdest du da empfehlen?
Skyleskogen ist tatsächlich, würde ich schon sagen, immer eine Reise wert. Also es ist einfach wirklich schön und wenn man so sagt, man läuft gerne schon so auf Wanderwegen, wo auch andere unterwegs sind, weil zu einsam ist, ist auch vielleicht ein bisschen unheimlich. Dann zumindest ist der Nationalpark wirklich super und auch unfassbar beeindruckend. Also ich glaube, da ist fast niemanden, der oder die das nicht beeindruckend finden würde, gerade bei gutem Wetter, wenn man eine ganz gute Sicht hat. Und ansonsten finde ich aber es gibt mehrere so Bereiche unmittelbar an flacheren Küstenabschnitten, also wo so eine Art Halbinseln quasi in die Bottensee reinragen. Da gibt es auch mehrere wirklich wunderbare Wanderungen. Die haben dann gar nicht so viele Höhenmeter zu bewältigen und dadurch sind die Ausblicke schon andere, aber man hat halt oft auch diese Ausblicke schon über das Wasser und diese Küste, also auch wenn man nicht hoch ist, ist die trotzdem so wild und felsig und ursprünglich, dass das auf jeden Fall auch richtig schöne Erlebnisse sind. Und die haben eben oft auch so riesige Steinfelder. Also das kommt halt auch durch die Landhebung, dass halt Steinablagerungen, die lange Zeit unter der Oberfläche waren, halt jetzt über dem Meeresspiegel liegen und sich immer mehr Steinwälle sozusagen angelagert haben. Und da hat man manchmal diese Steinwälle in so unfassbaren Dimensionen. Das ist wirklich auch toll. Da haben wir beispielsweise Norrfelsviken, ist eine dieser Bereiche, oder auch Felsvik. Das klingt alles ein bisschen ähnlich und ist dadurch auch wirklich ein bisschen verwirrend. Aber das sind genauso unmittelbar an der Küste so flachere Bereiche, die auch echt super schön sind und sich auch für kürzere Wanderungen eignen. Oder wenn man sagt, man ist mit der Familie unterwegs, kann man bei solchen Wanderungen auch einfach mal viel leichter abkürzen, weil man nicht halt erstmal 300 Höhenmeter gemacht hat oder so und die auch irgendwo wieder runter muss, wo es nicht zu steil ist, sondern sich einfach ein bisschen ebener fortbewegt und dann auch oft kleinere Runden möglich sind. Und in diesen Bereichen, gerade Hüger Küsten, ist echt so ein Zentrum vom Freeluftsleaf. Also es ist echt unfassbar viele Grillstellen, Bänke, wie du schon gesagt hast, Shelter, Hütten zum Übernachten und Hütten nicht zum Übernachten. Und es gibt eigentlich fast überall diese Infrastruktur, dass man sich eben auch gut draußen aufhalten kann.
Das ist total schön. Ich finde, man merkt dir die Begeisterung für diesen Landstrich so richtig an. Und ja, ich denke, du hast da auch bei vielen vielleicht Lust geweckt und Lust gemacht, selbst da mal hinzugehen zum Wandern an der Höger Küsten, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses kleine Bändchen im Konrad Stein Verlag mit 27 Touren an der wilden und facettenreichen Höger Küsten. Das ist im Jahr 2023 erschienen von Sonja Klimich und kostet 14,90 Euro. Und wie gesagt, es ist wirklich ein toller Wanderführer mit sehr, sehr vielen praktischen Tipps, mit denen man dann wirklich gut losziehen kann. Ja, wir kommen gleich auch noch auf das Fjell zu sprechen, weil du warst ja auch, hast ja eingangs schon gesagt, viel im Fjell unterwegs, viele Tage. Vielleicht aber davor noch so ein paar praktische Tipps zum Wandern. Wir können jetzt lange über die Ausrüstung beim Wandern sprechen, aber das passt, glaube ich, jetzt hier vielleicht oder würde den Rahmen sprengen auf jeden Fall. Und vielleicht nur ganz kurz bei so Tageswanderungen, zum Beispiel an der Höger Küsten, wenn man da im nördlichen Schweden unterwegs ist, wie kleidest du dich da? Ist da das Zwiebelprinzip Pflicht oder gehst du da manchmal auch andere Wege?
Ich würde schon sagen, dass das Zwiebelprinzip Pflicht ist, einfach weil man nie weiß, was kommt. Also das Wetter kann natürlich auch schon, wie man sich es vielleicht bei Nordschweden denkt, echt so sein, kalt, windig, regnerisch. Aber es kann eben auch sehr, sehr warm und sehr, sehr schön sein. Und ich glaube schon, dass eine Art Zwiebelprinzip am sinnvollsten ist, dass es dann nicht doch deutlich wärmer wird und dann man da seine sehr dicke Jacke unterm Arm trägt, aber nichts dazwischen hat. Genau, feste Schuhe hatten wir schon erwähnt.
Und wie sind so die Wanderwege an der Höger Küsten, aber auch ganz prinzipiell in Schweden ausgeschildert? Also gibt es da große Unterschiede zum Beispiel zwischen den gut besuchten Nationalparks oder auch bekannteren Naturreservaten beispielsweise und dann so anderen, vielleicht eher ein bisschen abseitigeren Gebieten? Oder sind die überall gut ausgeschildert? Wie hast du das wahrgenommen?
Also in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, dass es schon Unterschiede gibt. Also gerade in den Nationalparks, die viel besucht werden, gerade je weiter nach Süden man kommt, ist die Wegmarkierung wirklich also exzellent. Es gibt verschiedene Farben, Formen und Muster für unterschiedliche Routen. Meistens liegen im Eingangsbereich so Faltblätter aus, wo der Nationalpark abgebildet ist mit sämtlichen Wanderrouten. Da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Da sieht man auf den ersten Blick, wo bin ich und welche Optionen habe ich. Und auch andere bekanntere Wanderwege, sehr bekannte Wanderwege, sind schon wirklich top ausgeschildert. Da kann gar nichts schief gehen. Die findet man immer, auch bei schlechtem Wetter. Und dann, wenn man aber irgendwo hingeht, wo Wanderwege sind, die wenig begangen werden, dann kann man schon haben, dass einfach da mal Markierungen waren, aber die einfach nicht mehr zu finden sind, beispielsweise, weil sie seit vielen Jahren nicht mehr erneuert worden sind. Und dann ist es so ein bisschen Glückssache, ob man gerade in die richtige Richtung guckt, wo die Markierung ist, oder ob man die übersieht und dann in die völlig falsche Richtung läuft.
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass gerade wenn es so felsigeren Gebieten, da wird dann einfach so ein bisschen der rote Punkt oder wie auch immer irgendwo auf den Felsen gepinselt. Und da kann es manchmal auch sein, dass man die Abstände größer werden zwischen den Punkten, dass es dann manchmal gar nicht mehr so ganz einfach ist. Ja.
Genau, in Schweden immer der rote Punkt an irgendwie Baumstämmen oder Felsen ja auch sehr gerne. Und gerne auch genau im hügeligen Gelände oder felsigen auch gerne hinter irgendwie so Kuppen, dass man das auch irgendwie den nächsten Punkt gar nicht erkennen kann. Also zumindest, wenn man nicht vielleicht 2,50 Meter groß ist oder so. Das ist dann manchmal schon echt kurios. Aber so ein bisschen macht das ja auch den Reiz aus. Also finde ich zumindest, dass wenn man sich darauf einlässt, dass man halt sagt, okay, ich weiß, ich bin jetzt hier nicht mehr auf dem 1A-Hauptwanderweg, sondern ich bin jetzt hier auf einem kleineren Wanderweg, der wahrscheinlich nicht so stark begangen ist, weil ich möchte auch eher nicht so vielen Menschen begegnen, dann ist es ja auch okay und dann macht das ja auch irgendwie den Reiz aus und manchmal freut man sich ja auch, wenn man sich verläuft und in die völlig falsche Richtung läuft und dann irgendwas anderes Schönes entdeckt. Solange man ruhig bleibt und es entspannt sieht, ist das ja eigentlich auch kein Problem. Stimmt, und ja, also da, aber tatsächlich muss man da schon das so ein bisschen im Hinterkopf, oder es ist gut, wenn man es ein bisschen im Hinterkopf behält. Also mir sind schon oft solche Sachen passiert, als ich auf ausgeschilderten Hauptwegen unterwegs war und tagelang dann halt im Hauptweg gefolgt bin und dann aber auf irgendeinen kleineren Wanderweg abbiegen wollte und dann aber so im so ein bisschen im Wandermodus und nicht so richtig drüber nachgedacht, einfach weiter über die Brücke oder so gegangen bin und damit dem Hauptweg gefolgt bin und meinen Abzweig verpasst habe und plötzlich ganz woanders rausgekommen bin. Also das ist wirklich so, dass weniger begangene Wanderwege, da ist die Markierung ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schlechter, aber ein bisschen anders, ein bisschen sporadischer und nicht ganz so deutlich in manchen Fällen.
Und wie machst du es ansonsten mit der Orientierung? Da kommen wir jetzt vielleicht auch schon Richtung Fjell. Genügt es das Handy mit Apps wie Komoot oder auch anderen solchen Apps? Oder sagst du, nee, Karte, also eine händische Karte, die man in der Hand halten kann und nicht nur auf dem Handy hat, eine Karte ist eigentlich Pflicht. Also das war ja auch aufs Fjell vielleicht auch gemünzt.
Genau, also wenn man natürlich irgendwo, ne, sagen wir in Südschweden im kleinen Nationalpark unterwegs ist, dann reicht das völlig aus, was man da vor Ort findet oder auf seinem Handy sehen kann. Aber gerade wenn man in diese großen, menschenleeren Landschaften kommt, würde ich immer empfehlen, eine Karte auf Papier dabei zu haben. Einfach, weil man nie weiß, was mit dem Handy gerade passiert. Also inzwischen gibt es super gute Handykarten. Da würde ich aber auch empfehlen, dass man da schwedische Apps benutzt mit halt den schwedischen Wanderkarten auch direkt drauf. Das ist dann nochmal wirklich deutlich besser jetzt als Komoot oder so, gerade in halt nicht so stark begangenen Gebieten. Aber ich habe auch schon mein Handy getötet, weil ich es bei einer Regenjackentasche hatte. Und da lief zwar sehr viel Wasser rein, aber keins mehr raus. Und mein Handy war dann leider ertrunken da drin. Und ich hatte nicht mal mehr eine Bahnfahrkarte für die Rückfahrt und konnte das Handy halt gar nicht mehr benutzen. Also es ging gar nicht mehr an. Oder es muss ja auch gar nicht so dramatisch kommen. Es reicht ja, wenn man irgendwas angeschaltet lässt, dann im Fjell ist, wo man bei nichts Empfang hat. Man muss im Fjell halt damit rechnen, dass man wirklich gar keinen Empfang hat über weite Strecken. Der Akku leer ist, dann hilft einem halt so ein Handy auch nicht so viel weiter. Deshalb würde ich tatsächlich immer empfehlen, die gute alte Papierkarte gibt es inzwischen auch oft auf so wasserfesten Papier gedruckt. Aber auch die Karte an sich hilft halt auch nicht so viel. Man muss auch ein bisschen wissen, wie man sie liest und damit umgehen können.
Ja, damit sind wir im Fjell angekommen und du hast eingangs erwähnt, du hast 2,5 Monate entlang des Gröna Bandet im schwedischen Fjell unterwegs. Das Gröna Bandet ist ja kein Wanderweg oder kein Fernwanderweg im klassischen Sinne. Kannst du kurz vorstellen, was man unter dem Gröna Bandet versteht?
Das Gröna Bandet ist eben mehr so eine Idee oder so ein Konzept. Die Hauptidee ist einmal entlang der gesamten Fjellkette, also entlang des Grenzgebirges von Norwegen und Schweden zu wandern. Man kann natürlich sowohl auf schwedischer als auch auf norwegischer Seite gehen und sucht sich dabei eben seine ganz eigene Route zusammen. Also in einigen Bereichen gibt es verschiedene Wanderwegsoptionen, da kann man dann eine davon wählen. Und in anderen Bereichen gibt es halt gar keine Wanderwege. Da wird es dann schon sehr anspruchsvoll, wie man da durchkommt. Also die Herausforderung ist, die gesamte Strecke zu gehen ohne motorisierte Hilfe, also aus eigener Kraft und in einem Stück und genau.
Gibt es einen klaren Start- und Zielpunkt oder ist das auch offen?
Start und Ziel ist tatsächlich festgelegt. Im Süden ist es die südlichste Fjellstation vom schwedischen Tourismusverband. Grövelsjön heißt die. Und im Norden ist es das Treriksröset, das Dreiländereck, wo die Grenzen von Schweden, Norwegen und Finnland zusammenstoßen.
Und da wird es ja auch sehr, sehr einsam. Das ist ja dann so nördlich von Abisko, wenn da wird es ja, geht nun wirklich eine große, große Einsamkeit. Wie viele Kilometer sind das zusammengenommen? Was bist du da oder wie viel warst du unterwegs?
Also wenn man entweder am nördlichsten oder am südlichsten Punkt steht, steht da tatsächlich so ein schöner Wanderwegweiser und auch ein Skiwegweiser, weil man kann das Ganze auch im Winter als Vita-Bandit machen. wo drauf steht 1300 Kilometer. Ich bin insgesamt ziemlich genau nach meinen Berechnungen 1500 Kilometer gegangen, weil, wie gesagt, jeder sucht sich seine eigene Strecke. Und ich habe eben versucht, die in Anführungsstrichen für mich schönste Strecke zu finden und möglichst Straßen komplett zu vermeiden.
Okay, also erstmal Hut ab, das ist schon eine gute Leistung. Bist du das alles alleine gewandert oder in Begleitung oder mal so?
Ich bin alleine gestartet und war sozusagen alleine unterwegs, aber gerade in Schweden und Norwegen darf man sich das mit alleine nicht so sehr einsam vorstellen. Also es sind tatsächlich sehr viele Wanderer unterwegs, zumindest solange man auf den größeren Wanderwegen unterwegs ist. Und gerade in Norwegen ist inzwischen sehr bekannt und sehr viel gemacht, oft die Herausforderung angenommen, Norge Polangs, also einmal komplett durch Norwegen durchzulaufen. Das ist dann nochmal doppelt so weit wie meine Wanderung. Und dadurch sind gerade in dem Grenzgebirge halt wirklich sehr viele Menschen unterwegs, die so eine krasse Norwegen-Tour machen und auf schwedischer Seite auf den Wanderwegen eben auch immer Wanderer anzutreffen. Und sobald man irgendwie beispielsweise Hütten oder auch so kleine Schutzhütten, also so Windschutzteile irgendwie besucht, da ist man nicht lange einsam. Also da treffen sich Wanderer aus allen Himmelsrichtungen, also Wandernde aus allen Himmelsrichtungen. Und man kommt sofort auch mit allen ins Gespräch. Da sitzt man jetzt da nicht einsam in der Ecke, sondern man kommt immer sofort mit allen ins Gespräch. Alle tauschen sich aus, wo sie unterwegs sind, was sie machen, wie das Wetter war und was sonst noch alles so passiert ist. Und deshalb darf man sich in Skandinavien, in diesen Wandergebieten, so eine Wanderung nicht wirklich einsam vorstellen, auch wenn man alleine unterwegs ist.
Das Fjell ist ja durchaus hochalpin. Es ist doch aber trotzdem anders als zum Beispiel die Alpen. Wie würdest du das Fjell beschreiben oder charakterisieren?
Ja, von seiner geologischen Entstehung her ist es ja einfach mal viel, 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 viel älter als die Alpen. Und dadurch eben durch Erosionsprozesse einfach super viel mehr abgearbeitet. Und das sieht man natürlich an den ganzen Formen und also zuerst natürlich an der Höhe. Also man ist natürlich so die 2000er sind ja schon die höchsten Berge und dann geht's erstmal nicht weiter. Was aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht so ist wie in den Alpen auf 2000 Metern, weil man ja einfach so viele Kilometer weiter nördlich ist. Aber das gesamte Gebirge, es hat halt viele mehr rundlichere Formen. Natürlich gibt es auch sehr schroffe Felswände oder Gipfel oder so, aber gerade wenn man wandert und jetzt nicht unbedingt speziell alpine Touren machen möchte, wandert man halt auf den Hauptwanderwegen sehr oft durch große Täler und passiert dann ja auch Pässe oder auch mal einen Höhenrücken oder so, aber man ist jetzt nicht die ganze Zeit so im wirklich hochalpinen Bereich unterwegs, sondern den besucht man immer nur so sporadisch und dann geht es auch bald schon wieder ein bisschen tiefer.
Das ist dann oft auch so dieses Gefühl von Weite, von endloser Weite, habe ich immer. Also so geht es mir immer, wenn ich im Fjell bin, das dann auch so einen Eindruck hinterlässt, finde ich.
Ja, das stimmt. Genau, gerade wenn man vielleicht selbst an so einem Punkt ist, wo man ganz gutes Stück weit gucken kann. Das ist ja ziemlich oft so, schon wenn man über so einen niedrigen Pass kommt oder so, breitet sich ja oft diese endlose Landschaft vor einem aus. Genau, das ist richtig, so ein Gefühl von Weite. Und oft ist es ja auch wirklich Weite und nahezu endlose, nahezu unberührte Natur, die da vor einem liegt.
So, ich war einmal, das war Anfang Juni, war ich mal bei Riksgrenzen in der Nähe, also an der schwedischen-norwegischen Grenze ganz im Norden. Da hatte ich 30 Grad und richtig kräftigen Sonnenschein, hatte einen ordentlichen Sonnenbrand, weil ich damit überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Dann gibt es am nächsten Tag Regengüsse, die gar nicht mehr enden wollen. Die Temperaturen können extrem schwanken, man hat Kälte, man hat auch Schneefall bis in den späten Frühling hinein. Wie wappnet man sich da am besten für so eine nicht nur Mehrtagestour, sondern bei dir auch eine mehrwöchige Tour im Fjell?
Einerseits muss man natürlich wirklich alles dabei haben, wie du es auch beschrieben hast. Ich hatte auch Tage mit zumindest gefühlsschwül heißen 30 Grad, wo ich so gedacht habe, mit meinem Rucksack gehe ich jetzt hier eigentlich keinen Meter weiter, aber die Mücken haben mich doch sehr, sehr zügig vorangetrieben. Und auf der anderen Seite hatte ich dann auch Schnee natürlich, obwohl während meiner Wanderung war es insgesamt sehr mild, sicher deutlich wärmer als so im langjährigen Durchschnitt. Das merkt man schon auch, dass sich das Klima verändert. Aber ja, man muss quasi auf alles vorbereitet sein. Also von Downjacke bis Handtuch, um mal in den See zu hüpfen, ist immer alles dabei.
Wie schaffst du es denn da unter den 20 Kilo, oder man sagt immer so 20 Kilo Gepäck ist so ein bisschen die magische Grenze. Schaffst du es da drunter zu bleiben? Du hast ja dann doch auch ein Zelt, du hast Schlafsack, Isomatte. Du brauchst verschiedene Kleidungsstücke, die eben auch verschiedenes Wetter abkönnen. Schaffst du das, unter 20 Kilo zu bleiben?
Leider nein. Und damit wird es halt dann auch echt anstrengend. Also klar, wenn ich sehr gut organisiert bin und auf einer etwas kürzeren Tour bin, schaffe ich es vielleicht auch mal so gerade unter 20 zu bleiben. Aber gerade Grüner Bandit, ich glaube, ich hatte auch, weil ich doch Respekt hatte vor der Länge der Tour, eher so ein paar Kleidungsstücke zu viel mitgenommen. Und dann ist man halt wirklich sehr schnell bei 20 Kilogramm, weil man ja auch immer für mehrere Tage Verpflegung dabei hat. Und je länger die Etappen werden, für die man halt Lebensmittel dabei haben muss, desto schwerer wird's. Und das lässt sich halt immer nur im begrenzten Umfang vermeiden, weil essen muss man ja und Hunger hat man ohnehin immer.
Du hast gerade die Ernährung erwähnt. Man kann sich natürlich auf den Hütten versorgen. Es gibt durchaus verschiedene Berghütten. Entlang des Kungsleden, an den meisten Abschnitten zumindest, gibt es ja auch relativ viele. Aber da gibt es natürlich auch ganz andere Regionen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, nördlich von Abisko bis dann zur finnisch-norwegischen, schwedischen Grenze hinauf. Da wird es ja wirklich schon sehr, sehr einsam. Sind die Hütten da noch einigermaßen gut verteilt oder muss man da dann schon einfach aufs Zelt ausweichen?
Ja, das kommt wirklich immer sehr ganz drauf an, wo genau man unterwegs ist. Der Kungsleden ist tatsächlich ja so ein bisschen so eine Ausnahme, weil er einfach wirklich für den Wandertourismus angelegt worden ist, weil der schwedische Tourismusverband irgendwann mal festgestellt hat, irgendwie wandert hier keiner von Norden nach Süden oder umgekehrt, warum eigentlich nicht? Und hat diesen Weg etabliert und der ist halt wirklich genau dafür angelegt und das merkt man, es gibt Hütten in sehr bequemen Abständen. Vielfach sind ja auch Wanderer unterwegs, die ganze Hütten skippen, weil sie die Abstände zu kurz finden. Und da ist die Versorgung gut, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Je weiter man von den Hauptwegen wegkommt und je weiter man auch nach Norwegen rüberkommt, desto schwieriger wird das mit der Versorgung. Also in Norwegen kann es manchmal wirklich unglaublich schwierig sein, irgendwie an Essen zu kommen. Da läuft man manchmal lieber irgendwie 30 Kilometer zur nächsten schwedischen Hütte, weil auf norwegischer Seite wirklich gar nichts zu holen ist. Oder man hofft, dass man Norweger trifft, die wie immer zu viel dabei haben und einem was abgeben. Das ist auch manchmal meine Strategie. Aber da ist es wirklich schwierig und in Norwegen gibt es, auf norwegischer Seite gibt es super schöne Hütten, die sind wirklich oft fantastisch schön, aber die haben so weit im Norden keine Lebensmittel mehr. Also man kann da dann gar nichts mehr kaufen, was im Süden von Norwegen ganz anders ist, aber gerade da oben im Norden, da sind die Hütten halt so abgelegen, die kann da auch keiner mehr mit Lebensmitteln bestücken oder so und ja, da muss man dann eben sein ganzes Essen dabei haben, selbst wenn man sich mal eine Nacht in der Hütte gönnen kann.
Okay. Ich habe mir hier notiert, wie umgehen mit, und da habe ich mir drei Punkte oder drei Fragen notiert. Zum einen, wie umgehen mit Einsamkeit, da hast du vorhin schon drauf geantwortet und hast gesagt, man ist eigentlich gar nicht so einsam, selbst wenn man alleine wandert. Dann das zweite war, wie umgehen mit den Mücken? Die hast du gerade auch schon erwähnt, die dich manchmal wieder vorangetrieben haben. Die können ja schon wirklich eine Plage auch sein dort oben im Norden. Ja, wie gehst du mit denen um?
Ja, ich würde sagen, die Mücken sind wirklich die größte Herausforderung überhaupt. Also, weil selbst das schlechteste Wetter ist immer noch besser als die Mücken. Also, meiner Meinung nach. Ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wie man es persönlich empfindet. Aber so diese Mücken, wenn sie so in dieser Zeit, wo sie richtig doll auftreten, die können einen, also mich können die voll in den Wahnsinn treiben, ne? Keine Ahnung, ich mache mir einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwie so eine Tütensuppe, stell die dahin, dreh mich um, will meine Suppe oder meinen Kaffee greifen und dann liegen da 200 tote Mücken drin. Also das finde ich ist schon irgendwie immer so ein Moment, wo man sich auch fragt, was tue ich hier? Und wo man wirklich, also ich bin da der Auffassung, ohne Zelt könnte ich da echt nicht überleben, weil man einfach im Zelt diese Mücken relativ gut handeln kann, zu machen und alles, was drin ist, entfernen. Und dann geht's eine Zeit lang, bis sich die ersten wieder irgendwo durchgewurstelt haben. Noch viel schlimmer als die herkömmlichen Mücken können halt Gnitzen sein. Diese winzigen Zirbelmücken, glaube ich, heißen die auf Deutsch, oder? Und die sind halt noch viel schlimmer, weil die sich halt durch jede winzige Lücke quetschen können. Und die können so fies beißen, dass man wirklich... ich habe viele Menschen getroffen, die dadurch Wanderung abbrechen mussten. Weil diese Zirbelmückenbisse, die sind wirklich... richtig, richtig fies, die jucken nicht nur, sondern die werden oft extrem dick und sind wirklich, also gar kein Spaß. Und ja, die Mücken, man kann es eine ganze Zeit, während man wandert, mit Mückenmitteln versuchen, wenn man halbwegs normal zügig vorangeht und gut Mückenmittel aufträgt, kann es sein, dass man damit klarkommt. Wenn es schlimmer wird, braucht man Netz für den Kopf, also weil wenn die einem immer im Gesicht rumfliegen, das hält man irgendwann nicht mehr aus. Ja, und wenn es so in diesen Bereichen, wo man dann in Wäldern unterwegs ist und gar keine Luftbewegung mehr ist oder halt in so Gebieten, wo es einfach ganz besonders schlimm ist oder meistens ist es halt zu bestimmten Zeiten ganz besonders schlimm, hilft eigentlich nur Regenklamotten überziehen. Also auch wenn gerade 30 Grad sind, das hilft nichts. Vollregenklamotten, alles was geht, mit Handschuhen, dass die Mücken möglichst wenig Angriffsfläche dann haben.
Das ist das Problem, dass die Mücken gerade dann besonders aktiv sind, wenn auch die beste Wanderzeit ist. Also im Juli, Anfang August, da sind sie eben besonders aktiv. Dann im September wird es vielleicht schon wieder besser. Oder ich war mal auch mal Anfang Juni, da war das noch okay, da waren die noch nicht aktiv. Das Problem ist aber auch, dass Anfang Juni eben auch manche Wege noch nicht frei sind, weil da noch viel zu viel Schnee liegt teilweise. Das ist dann wieder das andere Problem. Das heißt, eigentlich gerade da, wo man toll wandern kann, da sind viele, viele, viele Mücken unterwegs. Ja, okay. Denn die dritte Frage, die ich hier noch hatte, war, wie umgehen mit einem Motivationsloch? Kann ich mir auch vorstellen, wenn man mal 2,5 Monate unterwegs ist und dann ist vielleicht auch das Wetter mal mehrere Tage schlecht und es regnet. Es gab auch so Momente, wo du gesagt hast, boah, ich will eigentlich gerade gar nicht weiterlaufen. Und wie bist du dann da rausgekommen?
Ja, so ein bisschen hatte ich das schon, also weil ich hatte auch gerade wirklich schlechtes Wetter. Und wenn man so jeden Morgen sein Zelt im starken Regen abbaut und jeden Abend wieder im Regen aufbaut, das macht nicht immer ganz so viel Spaß. Oder halt in Zeiten, wo einen die Mücken so, also die Mücken waren eine ganz lange Zeit sehr, sehr schlimm und haben mich auch wirklich so ein bisschen an den Rand dessen gebracht, was ich persönlich so ertragen kann. Aber ja, wie bin ich da aus Motivationslöchern rausgekommen? Ich bin einfach so gern da und ich habe ja auch so ein bisschen mit allem, was ging, so ein bisschen darauf vorbereitet, diese lange Wanderung machen zu können, also indem ich das Sabbatical beantragt habe und ich hatte dafür schon eine sehr lange Ansparphase, also habe schon mehrere Jahre sozusagen angespart, bis ich dann unterwegs sein konnte. Und ich hatte mir das ja auch irgendwie vorgenommen und wollte das unbedingt machen und ich habe mich dann da irgendwie mal ganz gut wieder rausbekommen. Und natürlich hilft es auch, wenn man dann in so einem Motivationsloch einfach andere trifft und mit denen spricht und so hört, was die erlebt haben. Und vielleicht haben die gerade noch viel Schlimmeres, also in Anführungsstrichen erlebt, noch ganz andere wilde Erlebnisse gehabt. Und danach, nach solchen Gesprächen, ist man eigentlich immer motiviert, wieder weiterzugehen.
Na schön. Ich habe noch eine Frage. Wer lange im Fjell unterwegs ist, der produziert ja zwangsläufig auch Müll. Jetzt kann man diesen Müll natürlich mitnehmen, bei Hütten abgeben. Das Jedermannsrecht erlaubt ja jedem das Sein in der Natur. Also man darf in der Natur sein, man darf die Natur genießen, aber verpflichtet eben auch zum Sauberhalten. Das heißt, Müll muss auf jeden Fall mitgenommen werden. Wie gesagt, beim normalen Müll ist das kein Problem. Aber es gibt jetzt auch diesen körpereigenen Müll, sage ich jetzt mal. Oder auch anders formuliert, how to shit in the Fjell. Wie machst du das? Das finde ich auch eine ganz spannende Frage. Und wie ist es dann mit dem Jedermannsrecht vereinbar, dass man ja sagt, nicht stören, nicht zerstören? Wie kann das gut funktionieren?
Ja, das ist tatsächlich gut, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich so ein Problem, was ich in den vielen Jahren, die ich jetzt im Fjell unterwegs bin, beobachte, dass das sozusagen ein Problem ist, was immer mehr zunimmt. Möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass Wandern im Moment ja auch so ein bisschen wieder im Trend liegt, einfach so ein bisschen in ist und viele Personen einfach wandern gehen, die vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, schon mit ihren Eltern angefangen haben. Ne? In Schweden ist das ja so Tradition, man geht eigentlich schon, sobald man laufen kann, Fjell wandern und wächst da so komplett rein und hat dann natürlich auch so einen Code of Conduct, den man immer befolgt oder so. Das bekommt ja heute vielleicht nicht mehr jeder mit und gerade wenn man halt nicht so in so eine Fjellwandererfamilie reinwächst. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil man überall Klopapier rumfliegen sieht und gerade so an den größeren Wanderwegen, wo vielleicht auch Menschen unterwegs sind, die über den Wanderweg oder tolle Aussichten vielleicht über die sozialen Medien oder so erfahren haben und sie jetzt aber irgendwie echt nicht so die Wanderprofis sind. Genau, das ist, und ich, für mich ist es so ein bisschen auch das einzige völlig ungelöste Problem, weil wie du sagst, anderen Müll kann ich mitnehmen. Wenn es kalt wird, ziehe ich mir was Warmes an oder Regensachen, wenn es regnet und einen warmen Schlafsack habe ich auch. Die allermeisten Probleme kann ich total gut lösen. Aber das ist so ein bisschen das Letzte, für das es meiner Meinung nach keine komplett befriedigende Lösung gibt.
Ist dann auch anders als zum Beispiel beim Kanufahren. Da haben ja viele einfach dann auch einen kleinen Spaten dabei, so einen Klappspaten, wo man sein Geschäft vergraben kann. Aber jetzt kann man natürlich wir haben vorhin schon über das Gepäck gesprochen, wenn da jetzt auch noch ein Klappspaten mit draufkommt, dann wäre das ja nochmal ein paar, ich weiß nicht wie viel Gramm, aber die will man eigentlich sich wahrscheinlich ersparen, oder?
Die hat man aber tatsächlich immer dabei.
Okay.
Also so ein Spaten oder sagen wir ein Grabinstrument, es muss kein kompletter Klappspaten sein, gehört für mich auf jeden Fall zu den völlig unabdingbaren Ausrüstungsgegenständen, eben damit man nichts unverbuddelt irgendwo liegen lassen muss. Und ich war zum Beispiel einmal mitten im Sarek-Nationalpark und wollte da eine längere Tour machen. Meine Klappschaufel ist kaputt gegangen und ich habe sofort die Tour abgebrochen. Und bin irgendwo hingegangen und habe geguckt, dass ich das Teil repariert kriege, weil ich finde einfach, das ist eine Sache, die kann ich nicht machen. Und du hast ja auch das Allemannsrecht angesprochen. Man ist halt, wir bewegen uns in diesen wunderbaren Landschaften und müssen die wirklich mit allem, was wir haben, schützen und wertschätzen, meiner Meinung nach. Und es ist wirklich wichtig, dass sich jeder so verantwortungsvoll verhält, wie es irgendwie geht. Und diese Toilettenfrage ist schwierig, aber ich würde sagen, man muss auch das eben so gut machen, wie man es irgendwie hinbekommt. Deshalb wären so meine Tipps in den Regionen, wo es halt Hütten gibt und die Hütten haben Klos, also Klohäuschen, Plumpsklos, zum Beispiel an den STF-Hütten, also vom Schwedischen Tourismusverband, und die darf man immer nutzen. Also dafür muss man da nicht irgendwie wohnen oder irgendwas kaufen oder irgendwas anderes machen, sondern das ist ausdrücklich so. Jeder, der vorbeikommt, darf diese Klohäuschen nutzen.
Die sind auch geöffnet, selbst wenn die Hütte immer geschlossen ist, also zu den Zeiten, wo die Hütte vielleicht noch gar nicht geöffnet hat, sind trotzdem die Klohäuschen immer geöffnet, ja.
Die sind immer geöffnet, immer da und das wäre sehr wichtig, die als erste Anlaufstelle auch immer zu benutzen, dass eben möglichst wenig in der Landschaft landet. Und auf dieses so Plumpsklos, ich erinnere mich noch sehr dunkel an meine allerersten Wanderung, da hatte ich schon so ein leichtes Problem mit Plumpsklos und fand die so doch irgendwie so ein bisschen eklig. Aber davon muss man sich auch irgendwie frei machen und die vor allem verantwortungsvoll benutzen, wie man jedes andere Klo benutzen würde, dass die halt wirklich möglichst obenrum sauber bleiben. Und dann sind die auch nicht ekliger als irgendwas anderes und sondern einfach absolut die beste Alternative. Anders geht es halt nicht in der Wildnis. Und wenn man jetzt wirklich in Gegenden unterwegs ist, abseits von Wanderwegen oder weit weg von Hütten, wo kein Klo wo kein Klo zu erreichen ist, dann kommt, wie gesagt, unser Grabinstrument ins Spiel. Also, wo es irgendwie geht, sollte man alles vergraben und zwar ganz vorsichtig am besten den Boden abstechen, möglichst tief buddeln, alles rein oder Papier natürlich kann man auch verbrennen, aber alles Organische zumindest rein und soweit es möglich ist, die Bodenoberfläche so wiederherstellen, dass man wirklich nicht sieht, was da passiert ist. Das ist natürlich für alle am besten und auch so, dass beispielsweise Tiere da gar nicht so einfach wieder rankommen, wenn sie da ein bisschen rumbuddeln. Der allerwichtigste Punkt ist, dass man einen wirklich ausreichend großen Abstand zu Gewässern hält. Also ich habe schon ziemlich häufig derartige Hinterlassenschaften unmittelbar an so kleinen oder auch größeren Fließgewässern gefunden. Und das geht halt wirklich gar nicht, weil da holen andere ihr Trinkwasser raus. Und das ist wirklich wirklich eine der allergrößten Gefahren, würde ich sagen, wenn sich da einmal Fäkalbakterien irgendwie im Wasser ausbreiten oder so, kann das halt wirklich, wirklich gefährlich werden. Also soweit ich das mitbekommen habe, ich kenne die Details gar nicht, aber gab es im vorvergangenen Sommer an der Fjellstation am Kebnekaise ein Problem mit der Klärgrube und da wurde dann die gesamte Station evakuiert. Zuerst dachte man halt irgendwie sowas wie Covid, aber wahrscheinlich war es halt, mit Sicherheit war es so ein Magen-Darm-Ding, was eben über verunreinigtes Wasser entstanden ist. Da ist es halt durch irgendeinen Fehler im Klärsystem entstanden. Aber wenn jetzt der eine sein Geschäft unmittelbar im Fließgewässer verrichtet, wo der andere sein Trinkwasser rausholt, das geht halt nicht. Das ist wirklich der allerwichtigste Punkt. Und selbst wenn man nicht so tief graben kann, unbedingt Abstand zu Gewässern einzuhalten. Und wenn man jetzt gar nicht graben kann, Papier verbrennen und alles andere unter größeren Steinhaufen verbuddeln, ist dann auch noch eine ganz gute Alternative. Aber möglichst immer so, dass man optisch so wenig wie möglich sieht und eben auch vor allem, dass kein Klopapier und nichts da durch die Gegend fliegt und auch Tiere da nicht ganz so schnell rankommen. Die können ja auch krank werden von so Bakterien.
Ja, jetzt haben wir ein sehr wichtiges Thema am Schluss noch besprochen, aber ich will jetzt nicht mit diesem Themenblock vielleicht die Abrundung oder den Abschluss irgendwie schaffen. Deswegen vielleicht nochmal zu den schönen Seiten des Wandern ins Fjell als letzte Frage. Wo gab es so einen Ort oder welcher Ort hat dich ganz nachhaltig verzaubert, wo du da standest und sagst so, wow, das ist einfach nur schön. Da gab es wahrscheinlich mehrere solche Momente, aber gibt es so einen Ort, wo du sagst, der war so ganz, ganz, ganz besonders eindrucksvoll?
Da gibt es tatsächlich eine sehr, sehr große Anzahl von diesen, die man so im Laufe der Wanderung so mitbekommt. Das ist wirklich jetzt sehr schwer, da einen rauszupicken. Richtig gut ist zum Beispiel, man kann von Kvikjok aus, das ist schon gerade einige Kilometer nördlich des Polarkreises, so ein winziger Ort, der hat noch eine Kirche und eine Fjellstation eben auch vom schwedischen Tourismusverband. Und da kann man eine Wanderung machen auf so einen kleinen Berg, der heißt Prinskullen. Und von dort kann man sowohl auf diese unglaubliche wassergeprägte Landschaft von Kvikjok blicken. Da kommen halt viele einfach sehr große Gewässer an. Das ist unglaublich wild und schön. Also man muss von Kvikjok und nach Kvikjok auch fast immer, außer auf dem Kungsleden Richtung Norden, fast immer Boot fahren, weil in jeder Richtung irgendwie großes Wasser ist, Flüsse, ein See. Und von oben kann man halt diese Landschaft so wunderbar sehen. Und auf der anderen Seite kann man halt schon sehr gut so in Sarek-Nationalpark reingucken. Und man muss dafür auch nicht 1500 Kilometer wandern, sondern könnte diesen herrlichen Punkt auch von Kvikjok aus im Rahmen einer Tageswanderung zum Beispiel machen.
Okay, gut. Ja, wunderbar. Das war dein schönes Schlussbild. Jetzt haben wir über eine Stunde übers Wandern in Schweden gesprochen und ich hätte sogar noch viele weitere Fragen, aber vielleicht können wir ja nochmal irgendwann mal ein zweites Gespräch folgen lassen, denn du arbeitest gerade an einem zweiten Buch, das im Droste Verlag erscheinen wird. Da geht es um 30 ganz besonders schöne Wanderungen in ganz Schweden. Da geht es nicht nur ums Fjell, da werden natürlich auch Fjellwanderungen vorkommen, aber es wird nicht nur ums Fjell gehen, sondern um ganz Schweden. Und dieses Buch wird wahrscheinlich erst 2026 erscheinen, hast du gesagt. Aber vielleicht wäre das dann wieder ein guter Zeitpunkt oder eine gute Gelegenheit, um nochmal übers Wandern zu sprechen. Dann auch vielleicht andere Regionen ja noch in den Blick zu nehmen. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, Sonja, für deine für die Einblicke, für deine Beschreibung der Höger Küsten, der hohen Küste und der Wanderungen im Fjell. Das war wirklich ganz aufschlussreich und macht große Lust auf selbst loszuziehen. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, und ich weise nochmal auf das Buch hin im Konrad Stein Verlag, die schwedische Ostküste, 27 Touren an der wilden und facettenreichen Högerküsten von Sonja Glimich für 14,90 €. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und wenn du selbst mal irgendwo in Schweden unterwegs warst, wandern unterwegs warst, egal auf welcher Strecke, schreib mal gerne an elchkuss@elchkuss.de und erzähl von dieser Wanderung. Vielleicht hast du besondere Tipps, besondere Highlights. Da bin ich sehr, sehr, sehr neugierig. Ja, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hat es so blau. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.